Und damit hallo und herzlich willkommen, ich kann es kaum glauben, willkommen zurück in 2024 an meiner Seite, Salim Samatu.
25 sogar.
25.
Deswegen, also, ich habe es super toll, wieder hier zu sein, Brünn. Alles wie beim Alten. Ich komme einmal im Jahr hier zur Personenkontrolle vorbei, ist alles top.
Ey, der Gebrillen war das letzte Mal hier im Dezember letzten Jahres. Wir haben uns dieses Jahr noch nicht persönlich gesehen. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Es ist so viel passiert, ich weiß gar nicht, also ich kenne dich gefühlt gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Also erstmal, vielleicht fangen wir vorne an, die W-Fragen. Wer bist du?
Willie McAllister bei der Bahn. Also falls irgendwelche Leute diese Schwarzfahrerbriefe immer noch schicken zu McAllister. Schön weiter schicken, dort auch. Die Gerichtsvollzieher hinschicken zum McAllister und dann werdet ihr auf jeden Fall das Gute finden. Aber wie geht's dir, Gebrünn? Wie ist super warm, tolles Wetter?
Alter, es ist so krass. Letzte Woche Regenjacke, Winterjacke, Schnee. Diese Woche einfach direkt straight Klimawandel gekickt, 40 Grad. Digga, wir haben gerade hier so eine neue Show da gedreht. Das ist ja in diesem Bunker, das sind 40 Grad. Und ich war gerade noch mit Nikita und Relita, die sind, hab ich tot geschwitzt. Denn Nikita wohnt jetzt in Norwegen. Der hat das gleiche gemacht wie du mit Schweiz. Einfach komplett fett hier verpissen.
Ja, aber nur in einem Ort, wo es noch mehr Steuern gibt. Der ist ja richtig hirnamputiert.
Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Quellensteuer.
Ach so. Nein, ich meine.
Wenn du im Ausland wohnst, zahlst du doch nur die Quellensteuer des Landes. Ach, verstehst
kann man
du?
Eigentlich hingehen, wo man will.
Du kannst hingehen, wo du willst. Du zahlst dann 15% an Deutschland und damit bist du als deutscher Staatsbürger schon pauschal versteuert. Das ist ja so ähnlich wie die Amis, weißt du? Verstehst du?
Ja.
Du zahlst ja auf deine Auftritte, die in Deutschland sind, auch nur 15% Quellensteuer in Deutschland. Und wenn du in der Schweiz auftrittst, musst du es da versteuern mit deinem dortigen Steuersatz, der unterschiedlich ist, je nach Kanton. Und wenn du in Norwegen auftrittst, natürlich, aber Nikita Müller kann ja kein Norwegisch, der dreht ja nur auf Deutsch auf.
Alter, dann ist Norwegen vielleicht auch eine Option, Mann.
Ah, jedes Land ist eine Option, du musst halt nur Quellensteuer abführen. Du, so weit hast du gar nicht gedacht, ich sehe es an deinen Augen, dass du hast die ganze Zeit nur an die inländischen Sachen gedacht.
Nein,
ne?
Schweiz ist viel schöner.
Schweiz ist ein Sonderfall, weil man da Deutsch sprechen kann.
Ah, Schweiz.
Und du kannst ja in Kolumbien nicht auftreten.
Ach, Digga, Schweiz ist tausendmal besser, ich liebe Schweiz. Alter, Schweiz ist einfach der Traumort. Aber Nikita wohnt jetzt aus Norwegen hergeflogen.
Der wollte sogar eben, deswegen habe ich gesagt, komm um 14 Uhr, wärst du früher gewesen, wäre der Nikita heute bei Vitamin X gewesen. Der kommt
aber was war das für eine Show? Willst du keinen Shoutout machen? Hot Takes?
Nein, brauchen wir keinen Shoutout zu machen.
Wie?
Nein, ich glaube, hier so deine Kollegen, die mögen so öffentlich-rechtliche Sachen nicht. Das bringt gar nichts.
Warum? Was erzählst du, Alter? Die sind absolut weltoffen, Alter. Hot Takes, warum geht's da?
Also, sehr weltoffen.
Aurel Merz tut das moderieren und dann weiter?
Und dann reacten Comedians auf Sachen. Und gestern, das war so witzig, gestern war der Masud da, eine Folge. Und da waren zwei Mädels vorne, die meinten, ey, Salim, können wir ein Foto machen? Und die dachten, du bist Masud. Die haben es nicht gecheckt. Kennst du denn noch diesen Masud aus den 90ern?
Ja, natürlich.
Der sieht aus wie du, nur mit so langer Schlaghose.
Krass. Boah, ja. Das ist witzig.
Das mit Saaten.
Das ist witzig, Mann. Das ist
witzig. Erzähl mal, was bei dir passiert ist, Alter.
Aber worauf muss man denn reacten? Waren da Videos oder was?
Ja, da kommen irgendwelche Promis, schicken Video und du musst drauf reacten. Aber lass mal nicht über so eine Pisse reden. Das wird das irgendwen auf der Welt gerade hier jucken. Wir haben uns 4 Monate nicht gesehen.
Oh, und sagst, erzähl mal, was du für eine tolle Sendung machst.
Ja, scheiß doch mal auf die Sendung, Digga. Wir wissen doch beide. Guck mal, der letzte, was ich von dir gesehen habe, sind die Memes von dem hier. Ich sehe die ganze Zeit von Salim, kenne ich eigentlich nur das hier. Das ist alles, was ich von dir sehe. Die ganze Zeit.
Das ist zu geil. Das ist.
Den habe ich hier, das hast du gar nicht mitgekriegt. Die letzten Folgen, immer wenn du zugeschaltet warst, habe ich diesen geilen Frosch hier. Habe ich diesen Frosch immer dahingesetzt. Du hast gar nicht gecheckt, ne? Ich habe den immer da liegen gehabt und dann unten drunter war dein Bild eingeblendet.
Das ist geil. Das ist zu geil.
Vater und Sohn einfach.
Geil.
Vater und Sohn.
Geil.
Du hast es nicht gecheckt, das war mein Gag quasi, um dich zu vertreten. Das ist dein Vertreter.
Der ist ja süß.
CrackGPT ist das.
Ich liebe den, Alter. Was der schon alles durchmachen musste in meinen Memes. Boah, ich benutze den immer. Also wirklich, Leute, falls ihr jemals irgendwelche guten Suizid-Memes braucht, er ist der König davon. Er ist der tapferste Kämpfer von allen. Ich liebe dich, Gömit. Bester Mann. Bester Mann.
Der ist wirklich köstlich. Ich liebe dich. Ja, aber Digga, kannst du mal bitte kurz dem Volk zu Hause, ich habe wirklich zum ersten Mal in 5 Jahren Nachrichten gekriegt, die positiv waren. Sonst kriege ich immer Nachrichten, Melvin, häng dich weg, der schießt dich. Die Leute dachten, weißt du, was die Leute dachten auf Instagram? Die Leute, also teilweise habe ich 5% haben geschrieben, ja, zu Recht macht der Salim keinen Podcast mehr mit dir, du bist ein linker Hund. Und andere haben geschrieben, hey, Melvin, weil ich so oft negativ bei YouTube kommentiert habe, dass du ein Hurensohn bist, das war schon so gemeint, aber bitte, bitte, damit wir den Podcast weiterhören können, ich kommentiere auch nie wieder was Schlimmes, komm zurück. Digga, jetzt hätten wir deswegen aufgehört, wir sind noch keine Memmen, wir haben aufgehört, weil der Cabrön, was heißt aufgehört? Wir haben eine Pause gemacht, weil der Cabrön nicht imstande war, ordentliche Videodateien von sich im Ausland aufzuzeichnen. Hat's nicht dieses geschafft.
Dieses Remote-Ding ist das Beste der Welt. Also ich glaube, ich verpiss mich direkt nochmal 8 Monate. Ich bin so zurückgekommen,
weil
ich
hatte so viele Termine. Guck dir mal diese Folgen an, die wir gemacht haben. Das war wirklich Hundescheiße.
Ah, das war echt Hundescheiße, das stimmt.
Aber es liegt an dir. Also wenn du imstande wärst, eine Video- und Audiodatei aufzuzeichnen, könnte man das machen, theoretisch.
Schaffen wir. In Zukunft werden wir das parken, Alter. Ich bin richtig aufgehypt da drauf. Aber ich habe es geliebt, Alter. Das war so schön.
Du weißt schon, dass die ganze letzte Folge, wo wir 2 Stunden gedreht haben, nur eine Viertelstunde von da ist. Man sieht dich noch mit diesen tibetianischen Mönchen und dann hinten dran sind so 1,5 Stunden weg. Von mir gibt es eine File vom letzten Mal, von dir gibt es nichts, wir haben nur 20 Minuten hochgeladen. Und davor haben wir auch 1 Monat nichts hochgeladen. Also erzähl mir nichts von wie Beste der Welt.
Ja, das ist einfach zu entspannt, Alter. Das war einfach zu schön dort.
Aber erzähl mal kurz wirklich für die, weil es weiß niemand, weil es alles, also die File gibt es nicht, wo du es erzählt hast letzte Folge. Erzähl mal, wo warst du überall und was war am besten? Gib uns mal deine Route.
Japan ist vielleicht auf den Top 5 der Länder. Japan ist mit Abstand, oh mein Gott, in Uji, da müsst ihr hin. Das ist die Hauptstadt des Matcha-Tees. Die haben dort den besten Matcha-Tee der Welt. Oh, Alter, ich glaube, ich war einfach so ein Superfood-Hunter, der einfach so alle Sachen, die ich liebe, ich bin zum Ort gegangen, wo es das gibt.
Aber was gibt's in Japan alles?
Alter, ich verarsche Matcha-Tee.
Manuka?
Algen. Nein, Manuka ist in Neuseeland.
Neuseland, ne?
Boah, da war ich auch in Neuseeland.
Aber Manuka ist eine Pflanze, die Bienen fressen das und so entsteht dieser Antioxidantien-Honig.
Genau, und diese MGOs.
400 hat er, ne?
Nein, es gibt ja verschiedene. Bei uns hört es ja bei 400 auf. Ja. Aber es geht, nur in Neuseeland gibt es das, geht er hoch bis 2000 MGOs. 2000.
Und was bedeuten diese MGOs, wie hoch der antioxidative Wert ist?
Nein, wie hoch dieser Anteil von diesem Bakterium da drin ist, was ja so wie antiviral und antibakteriell ist. Und ich habe den geholt für 2000. Da habe ich fast ein ganzes Flugticket
verballert. Deswegen siehst du auch so fresh aus. Als du das letzte Mal hier warst, sahst du aus wie so eine Wasserleiche. Jetzt siehst du aus wie eine braugebrannte Wasserleiche. Du hast echt ein Level-Up gemacht, Alter.
Immerhin, Alter. Das ist gut. Wenn man Wasserleichen isst, das ist das Gute. Falls alle Wasserleichen da draußen immer hoch an die Meeresoberfläche schön Vitamin D tanken. Und damit kommen wir zum Werbepartner der Woche.
Vitamin X Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von AG1, meine Damen und Herren. AG1. Es ist so köstlich. Und jetzt erzähl du mal, Salim, wie waren deine letzten 4 Monate mit AG1? Weil schau dich an, wie fresh du bist und ich würde gerne mal wissen, wie kam es zum Einsatz bei dir?
Also wirklich, AG1, ich liebe es, ich benutze es hier schon seit über 6 Jahren und es ist sogar der offizielle Partner des Olympiastützpunktes Stuttgart und setzt sich für sauberen Sport ein und es unterstützt mich vor allem unterwegs, meine Nährstoffbatterien immer aufzufüllen, vor allem mit den Mineralien und den Inhalten aus natürlichen Inhaltsstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Pflanzenstoffen. Wie hilft es dir, Marvin?
Ja, bei mir ist ja so, ich bin tatsächlich mittlerweile, das war ich ja früher nicht, eine Morning Person, würde ich sagen, weißt du? Das heißt, ich stehe morgens auf, ne, und dann ziehe ich mir auch immer mal gerne so eine Mütze an, wo drauf steht Morning Person. Und gut, das mit der Mütze vielleicht ist nicht unbedingt, aber ich bin tatsächlich eine Morning Person geworden und auch dank AG1, weil seit ich das nehme, finde ich, bin ich irgendwie ausgeruhter, entspannter, wache früher energetischer auf. Also es unterstützt mich auf jeden Fall bei diesem Prozess irgendwie energetischer, fitter, auch irgendwie mental ausgeglichener zu sein. Und das ist gerade so ein bisschen, ich würde fast sagen, es ist so mein Anti-Stress-Mittel im Alltag. Mein kleines, gesundes, grünes, süßes Ding, was ich mir so gebe, wenn ich viel Stress habe und zwischendrin aber trotzdem irgendwie so eine kleine Göstlichkeit in meinem Hals brauche. Und du?
Auch, absolut. Ich kann es nur hundertprozentig adden. Vor allem habe ich es auch während Ramadan die ganze Zeit benutzt. Das hilft mir vor allem morgens vor dem Fastenbeginn. Und da merke ich einfach, dass meine Nährstoffspeicher einfach aufgefüllt sind und das unterstützt mich einfach während des Tages nicht so unnötige Fressfleisch zu haben.
Diese Heißhungerattacken, ne?
Genau, wo ich nur Dreck fresse und das unterstützt mich dabei, dass ich all das in Schach halte. Und vor allem, was mich am meisten unterstützt, ist das besondere Angebot, was wir haben. Und zwar die 5 Travel Packs. Die sind der absolute Hammer.
Du hattest mehr, man muss natürlich sagen, wir haben einen guten Draht zu AG1, das heißt, Salim hatte keinen 5er-Pack, sondern hatte Unlimited Travel Packs dabei auf seinen Reisen. Wir haben ihm auch 2-mal zusammen mit AG1 nachgesendet, ich glaube einmal nach Hawaii und einmal in Neuseeland konntest du es, glaube ich, direkt im Werk abholen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er hat diese Travel Packs immer dabei. Und wie funktioniert das mit den Travel Packs? Kannst du das mal kurz beschreiben, wie du das so in den Alltag einbaust beim Travel?
Genau.
Das
ist ja ein Travel Pack. Genau, also ich öffne das immer, mache das dann in ein Glas mit Wasser rein und dann trinke ich das. Super lecker, super köstlich und vor allem super, super geil, wenn man das morgens nimmt. Falls man eine Morning Person ist, dann hilft auf jeden Fall AG1 dabei, eine Morning Person zu werden. Denn für mich ist das einfach so, dass sobald ich wach bin, freue ich mich schon drauf, das zu mir zu nehmen. Absolut köstlich, absolut super.
Ja, und genauso geht's mir auch. Und wenn ihr das jetzt zu Hause auch wollt, auf drinkag1.com/vitaminx findet ihr ein ganz besonderes Angebot, nämlich diese Ladung AG1. On top beim Abschluss von einem AG1-Paket gibt's diese praktischen 5x12 Gramm Einzelportionen AG1, nämlich 12 Gramm, das ist die Tagesdosis. Die ballern wir uns jeden Tag seit über 2 Jahren, Salim seit über 3 Jahren in den Hals. Und ihr seht ja, was es uns geworden ist. Hier vorne AG1 und jetzt aktuell, ja, für alle, die Morning Person werden wollen und das auch gerne nach außen tragen, diese wunderbare, es ist eigentlich so eine, ihr kennt diese Berliner Prenzlauer Berg Daddy Look Cat, ne? Eigentlich steht da Daddy drauf und alle Girls kommen, bei euch steht Morning Person drauf und alle Nachteulen kommen dann und sind ganz eifersüchtig, deswegen, die packen wir euch oben drauf, drinkag1.com/vitaminx. Was hier auf diesem Tisch fehlt, ist natürlich die Flasche Vitamin D3 und K2, Vitamin D aus der Sonne, köstlich. Und das gibt's on top, Vitamin D3 und K2, die Sonnenenergie in euren Hals, falls ihr gerade irgendwo im Schatten seid oder ihr seid, weiß ich nicht, irgendwo gefangen in einem Keller, wo keine Sonnenstrahlen reinkommen, ist natürlich ideal. Und dieses Gesamtpaket, das spart ihr auch natürlich viel beim Bundle. Wie viel, Salim?
87 Euro für das ganze Bundle, was ihr euch erspart. Also im Prinzip ist das quasi umsonst. Also wenn ihr das quasi bestellt, 87 Euro. Toppes Schnäppchen, leke.
Genau, drinkag1.com/vitaminx. Hier unten ist der Link. Und ihr findet dort unter dem Link hier in den Shownotes auch die einzelnen Infos zu den gesundheitlichen Vorteilen von AG1. Hier unten auf YouTube, Spotify, Deezer, Apple, Amazon, Google, wie auch immer diese Podcast-Apps heißen, da findet ihr alles. Dein letztes Wort, Kapitän, wie war's in Hawaii mit AG1?
Traumhaft. Und nun viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Vitamin X, Werbung, Ende.
Ah ja, AG1, Alter, ich lieb's. Deswegen. Ich lieb's.
Japan, einer der besten Orte. Oh mein Gott, Japan habe ich so geliebt. Also diese Menschen dort, oh mein Gott. Einfach so friedlich, einfach so keine Probleme für nichts. Es ist einfach wahr. Und was ich halt so faszinierend finde.
Ja, aber. Nee, sind die Japaner wirklich so tiefenentspannt, wie man sagt, oder ist das nur ein Gerücht?
Super entspannt.
Was findest du so faszinierend? Lieb. Sorry, ich wollte nicht in deinen Japaner
reingehen. Die sind so lieb und süß. Also die schreien nicht rum, die beschweren sich nicht, die sind alle so süß. Und wenn man. Auch nur, wenn du bist mitten in der Stadt und du kannst so eine Stecknadel fallen hören. Jeder ist so leise und ruhig und süß und köstlich. Da sieht man so, wie so eine Gesellschaft da so einfach floriert, einfach perfekt. Jeder von denen ist
wie so ein Bienenstock, sagt man immer. Ne? Man vergleicht die Japaner immer mit dem Bienenstock, wo jeder seine Rolle hat. Es gibt die Arbeiterbienen, es gibt die Bienenkönigin, es gibt die Transportbienen, dann gibt es die Manuka-Honigbienen, die sind so ein bisschen Jacuzzi. Das ist schon krass. Die Japaner sind ein in sich geschlossenes, wie so eine, es hätte eine KI den Kreislauf gemacht, oder?
Hundertprozentig. Und ich war auch ein Dings in Hiroshima, Nagasaki und eigentlich.
Wie haben die das aufgebaut? Weil, guck mal, wenn jetzt Unwissende, was heißt Unwissende, Leute wie ich denke an Hiroshima, denke an diese Bomben, denke an dieses Piu und wie es dann da aussah, wie haben die das wieder aufgebaut und warum ist das nicht verstrahlt?
Voll schnell sogar. Nein, das ist nicht verstrahlt. Das ist ja nicht wie Tschernobyl, das ist ja nur oben. Also quasi, das ist ja weit oben und verglichen zur Kontamination, das ist nur ein kleiner Prozentteil. Klar war es lange verstrahlt, aber verglichen zu Fukushima und Tschernobyl ist es nicht.
Aber wie lange strahlt denn so eine Bombe? Strahlt die nicht nach?
Es ist so schlimm. Es ist, ich glaube, ich würde sagen, guck mal, ich war ja schon mehrmals in Auschwitz. Ich war schon mehrmals.
Was, mehrmals in Auschwitz?
Mehrmals, ja, mehrmals. Einmal
also, du warst einmal in deinem ersten Leben, 33 bis 45, hast da gearbeitet?
Genau, und dann war ich Mitarbeiter des Monats, habe meine Urkunde abgeholt. Ich so, danke, Befreier des Tages. Und dann bin ich nochmal
hingegangen. Dann bist du aber leider zur Strafe in einem ausländischen Körper geboren worden, damit genau. Du jetzt mal die Reverse von der Rückseite einmal.
Dann bin ich nochmal hingegangen. Und dann, also ich war ja dort, habe mir alles angeguckt, mehrmals auch, in Birkenau und bei dem anderen. Und hab das angeguckt. Aber ich war jetzt dieses Jahr in Hiroshima zum ersten Mal. Und Hiroshima habe ich auch gesehen, was den Menschen da passiert ist. Und ich würde sagen, Hiroshima ist das Schlimmste, was irgendwelchen Menschen, egal wo, jemals passiert ist. Es gibt
nichts. Wegen der Art des Todes meinst du jetzt? Die ja. Art des Todes in Hiroshima ist das Unmenschlichste, wie man sterben kann.
Richtig.
Schlimmer als verbrennen oder vergasen.
Schlimmer, schlimmer, tausendmal schlimmer.
Okay.
Weil das, was die Leute gesehen haben und wie die wortwörtlich geschmolzen sind und wie die diesen schlimmsten Durst ihres Lebens hatten, um dann ins Wasser zu gehen, was auch gebrodelt hat und geglüht hat. Ich würde sagen, alles, was man in Kirchenbüchern oder in so religiösen Schriften von so aus der Hölle liest, ist, würde sagen, das war das Schlimmste, was Menschen jemals passiert
ist. Die Hölle auf Erden sozusagen.
Richtig, weil ich würde sagen, das, was in Auschwitz und so passiert ist, war auch natürlich die schlimmsten Verbrechen der Menschheit, aber es war schnell um. Also keiner von denen, die getötet wurden.
Die waren innerhalb von ein paar Sekunden, waren die Dinge.
Richtig, maximal 2 Minuten, dann war Game Over. Aber das in Hiroshima war so ein Leiden, das ging über Tage und Wochen und es hat nicht aufgehört. Also wirklich an alle, die jemals dorthin gehen, bitte dorthin gehen, hat man nochmal so eine neue Angst und so einen neuen Respekt vor Atomwaffen kriegen soll, damit man das einmal sieht. Weil ich glaube, dass die Leute das echt unterschätzen, was das anrichtet. Und das ist absoluter Wahnsinn. Ich habe es in Hiroshima gesehen. Und das Beschissene ist, man kann sein Handy da nicht mit reinnehmen, sondern man muss das Handy einsperren, weil die sagen, die wollen diese Sachen nicht online haben. Die haben da so Wachsfiguren, wo quasi wie so Madame Tussauds, aber mit den Leuten, wie es denen damals gegangen ist. Also du siehst so echte Menschen, du denkst, und die schmelzen so und ihre ganzen Sehnen und so. Also ich habe so viele verstörte Leute, habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie so viele Leute auf einmal weinen sehen.
Wie hoch war der Prozentsatz der Überlebenden, die das gesehen haben und dann noch überlebt haben? Länger als, also wie viele sind quasi alt geworden?
1%, also nicht viele. Ein paar Prozent nur, aber die waren dann die Zeitzeugen, die davon berichtet haben und die das dann erzählt haben mit diesem grellen Licht und was sie gesehen haben. Und viele sind so verstört, quasi wie so in Deutschland auch, diese Leute, die so Kriegsverbrechen und sowas gesehen haben, die haben darüber nicht gesprochen, weil diese Reiseführer und so dort waren auch alle aus Hiroshima und die, als die das erzählt haben, die haben erzählt, diese Großeltern haben nie davon erzählt.
Aber es gibt es noch viele Überlebende heute? Weil theoretisch müsste es ja 100-jährige Zeitzeugen noch geben.
Gibt es, ja, in Japan vor allem. In Japan, wo die
90-Jährige sogar, es war ja 45.
Ja, ne? Und vor allem in Japan ist halt die Dichte von 100-Jährigen sehr hoch durch ihre wundervolle Superfood-Ernährung. Also das, was die da jeden Tag essen, ist ja bei uns alles Superfood. Das ist bei denen alles Standard. Also was auch immer jeder Japaner standardmäßig isst, ist alles die höchste Qualität von allem. Das erste Mal, dass ich im Hotel nicht das Frühstück sausen lassen.
Was gab's da zum Frühstück?
Natto, diese fermentierten Sojabohnen, so fermentierte Pflanzen und Gewächse, die so super, alles so köstlich fermentiert ist, alles super präbiotisch, ist wirklich absoluter Wahnsinn. Es war so unfassbar. Überall Suppen, alles fermentiert, alles super viele Farben, esst den Regenbogen, ist wirklich Wahnsinn. Und deswegen gibt's auch so viele Zeitzeugen dort, die super alt sind und auch noch fit im Schädel. Nicht die,
das da ist so krass, ne?
Rumsabbeln.
Letzte Folge, die wir hier zusammen gemacht haben, haben wir drüber geredet, wo du meintest, der Biden hat immer gesoffen und geraucht, deswegen ist er so Kapeistersalat. Und der Trump hat nie Alkohol getrunken, nie geraucht, nix, deswegen ist er noch scharf im Kopf. Jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Hast du die letzten 2-3 Wochen gesehen, was Trump gemacht hat in
USA? Ja, mehrmals.
Ja, dass er quasi im Alleingang die Weltwirtschaft abschafft.
Ja, also war richtig faszinierend. Weil
du meintest, er ist so scharf im Kopf.
Er ist richtig scharf
im Kopf. Also alles, was du letztes Jahr in den letzten Folgen gesagt hast und alles, was ich gesagt habe, wurde ja widerlegt. Das ist ja alles komplett
Idiocracy. Es war wirklich faszinierend, was er gemacht hat. Der Plan ging auf jeden Fall fett nach hinten los. Weil ich habe es live gesehen auch mit allen. Haben wir es live gesehen, um zu gucken, ob wir shorten oder die Aktien von uns verkaufen oder was auch immer. Deswegen gucken wir auch die Events immer live an. Und dieser 2. April, der geht auf jeden Fall in die Geschichte ein. Wieso der Schwarze Freitag oder der Lehman Brothers Crash-Krise. Weil das Problem, was er hat, ist, das ist unfassbar, dass dieser Mann dafür dann, also so viele historische Momente, die in seiner Amtszeit passieren und er ist derjenige, der an diesem schicksalhaften Tag in Pennsylvania seinen Kopf gedreht hat in dieser einen Sekunde. Und sonst wäre er nicht da gewesen. Und jetzt ist er da und muss so viele Welt um spannende Entscheidungen treffen. Und sein Ziel war eigentlich, was er auch gepostet hat, und ich habe auch diese Podcast, also wenn ihr wissen wollt, warum er das macht, ihr müsst den Finanzminister stalken, der Scott Bessent, der ist brutal, der war auch mal so ein Analyst unter George Soros und der ist auch der Meister von dem Ganzen. Und das ist der Grund, warum diese ganzen Milliardäre so Avengers-mäßig sich zusammengetan haben, weil die merken, dass USA, das quasi das letzte Jahr ist, wo die USA sich vor ihrer Schuldenfalle retten können, weil Trump muss dieses Jahr 9 Billionen Schulden zurückzahlen. Also für alle, die das nicht verstehen, du weißt ja, wie ein Staat
Zentralbanken oder
wie? Ja, aber du weißt ja, wie ein Staat Schulden aufnimmt. Ein Staat nimmt ja Schulden auf, indem er Staatsanleihen ausgibt, die immer 10 Jahre alt sind oder kürzer. Aber Standard ist 10 Jahre. Und anhand von diesen 10-jährigen Zinsen bestimmt sich alles. Also wenn du zu deiner Versicherung gehst, zu einem Bankkredit holst oder was auch immer, den Zins, den du da siehst, der orientiert sich immer an den 10-jährigen Staatsanleihen. Der ist meistens ein bisschen höher. Das heißt, weil das ist das sicherste Investment eigentlich, was Banken, Versicherungen.
In dem jeweiligen Land.
In dem jeweiligen Land haben. Das heißt, in der Sparkasse.
Inlandsinvestment.
Genau, in der Sparkasse, wenn du 10 Jahre Hauskredit aufnehmen willst oder einen Unternehmerkredit, dann kannst du die 10-jährigen Staatsanleihen anschauen. Wenn die bei 1% sind, ist dein Zins dazu ungefähr bei 1,8, 1,9%, fusioniert mit dem Leitzins. Das ist quasi, wie du das berechnen kannst. So, und der Trump, so, jetzt kommt das Ding. Wenn der Staat aber diese Staatsanleihen ausgibt, dann zahlt er Zinsen da drauf, je nachdem, was für ein Zinssatz da drauf steht. Aber jetzt kommt das Schlimme. Du zahlst diese Zinsen, aber wenn diese Staatsanleihe matured, nennt man das im Fachbegriff, dann muss du die zurückzahlen. Das heißt, ich leihe sie dir für 10 Jahre, du gibst mir Zinsen 10 Jahre lang und dann will ich es zurückhaben. Und dieses Jahr ist ein historischer Rekord. Es gab es noch nie. Es ist dieses Jahr 9 Billionen Staatsanleihen maturen in den USA. 9 Billionen, das ist 4-mal so viel, wie viel die Steuereinnahmen von den USA sind. Und es ist quasi Japan und Deutschlands Bruttoinlandsprodukt zusammengenommen, ist immer noch nicht genug, um diese Schulden zurückzuzahlen. So, und jetzt kommt das Problem. Diese Schulden wurden aufgenommen zu einer Zeit, wo der Zinssatz...
Niedrigzins.
Genau, das heißt, es war 1%, 0%.
Das ist ja auch, vor allem, wenn du sagst, 10 Jahre zurück, wenn du mal dazwischen guckst, also kurz vor diesen 10 Jahren war ja Lehman Brothers und der ganze Shit. Das heißt, da ist ja gerade erst die Immobilienblase geplatzt. Niedrigzins, dann in der Zeit quasi nochmal auf Reset gedrückt wird, dann aber 10 Jahre das gilt. Das ist ja wirklich ein Schneeballhaufen, der auf dich zurollt, den du nicht mehr stoppen kannst.
Richtig, und jetzt hat der Trump diesen Mastermind-Move gemacht mit Scott Bessin. Also man darf den Trump nicht alleine sehen, sondern der ist wirklich, also man hat es auf jeden Fall für mich bewiesen, ich weiß jetzt auf jeden Fall safe, dass der Trump, sorry.
Keine Berater hat, meinst du?
Nee, hat Berater, ich muss Zente führen. So, und diese 9,2 Billionen, jetzt kommt's, der Staat zahlt das ja nie zurück. Das heißt, in der Regel, wenn diese Staatsanleihen maturen, nimmst du neue Schulden auf, um die alten Schulden zu tilgen. Das heißt, du nimmst die eine Kreditkarte und bezahlst damit eine andere Kreditkarte. Ja. Und jetzt ist das Problem, dass die Staatsanleihen, diese 9,2 Billionen, hatten einen Zinssatz von 1% oder weniger. Und jetzt der Zinssatz war vorher 4,5%. Das heißt, die Zinslast auf 9,2 Billionen wären, wenn er sie zu diesem jetzigen Zinssatz refinanziert, wären das jedes Jahr 420 Milliarden Zinsen.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Die Hälfte von deren Militärbudget. Ja, ja. 420, und das jedes Jahr.
Das ist ich denke, das ist
und an alle Muslime,
60% vom deutschen Haushalt einfach.
Genau, und die alle Muslime, die das gerade hören, das ist quasi das Paradebeispiel, warum diese Zinsen eines der schlimmsten Sünden im Islam sind, weil das quasi früher oder später, wenn man das hocheskaliert, arbeitet quasi ein ganzes Land, eine ganze Gesellschaft nur noch für den Zins. So, und das ist das Problem bei diesem Zins, und in den USA kann man das gerade perfekt sehen, das ist wirklich wie ein Tumor, der quasi dann sich ausbreitet und dann immer mehr von deinen Staatsausgaben
fließt. Ja, aber der zweite, genau, das stimmt schon, aber ich finde, was da noch dazu kommt, ist auch die Mentalität. Die Deutschen haben ja dieses schaffe, spare, ne, das nicht eigene mehr. Geld, und die Amerikaner, zumindest war das immer so, bevor Corona, sagen wir mal, alles vor 2019, wenn ich jetzt von Deutschland spreche, ne, alles vor 2019, der Deutsche spart, lebt nicht auf Pump, sondern von seinen Ersparnissen, Einnahmen und in der Regel im Durchschnitt nicht über seinen Verhältnissen, aber die Amis sind ja durch dieses ganze American Express, diese ganzen Mastercards und diesen ganzen Shit, die sind ja quasi ein Jahrzehnt, wenn man so will, schon dafür gecoacht worden, nur das zu machen. Also die wurden ja quasi in einem guten Jahrzehnt, bevor diese ganze Lehman Brothers Scheiße waren, schon gecoacht, kauft auf Pump. Es kam ja in Deutschland eigentlich jetzt erst, die letzten Jahre so. Das heißt, diese Mentalität auf Pump zu kaufen, gab es ja vorher. Und das in Verbindung mit diesen Zinsen, weißt du?
Richtig, aber
wenn du keine Kredite nimmst, sind ja die Zinsen egal. Weißt du, was ich sagen will?
Richtig. Nee, das Paradebeispiel ist Japan. Also Japan ist ja immer so das Paradebeispiel von Ökonomen, wie man zeigt, schaut mal, viele Schulden sind doch nicht schlimm, weil Japan hat so eine Bruttoinlandsprodukt zur Schuldenquote von so 300% oder so hart übertrieben, aber alles funktioniert noch in Japan. Ah, warte, ich muss das schnell zu Ende führen mit Trump. Damit sich der Kreis schließt. So, ja, der Trump muss historisch einmalig in der US-Geschichte 9,2 Billionen refinanzieren. Das Problem ist aber jetzt, der Zins ist 4,5%, ergo 450 Milliarden jedes Jahr für den Staatshaushalt. Und das ist die Hälfte vom Militär. Dann müsste der Staat, der amerikanische Fiskus, müsste dann jedes Jahr insgesamt 1,6 Billionen nur für Zinsen zahlen. 1,6 Billionen, das Doppelte von deren ganzen Militärbudget, ist nur Zinsen. Und das wird immer schlimmer, immer schlimmer. Das nennt man, der Ökonom nennt das the Debt-Death Spiral. Dass umso mehr Schulden du aufnimmst, der Zins dich dann am Ende auffrisst.
Tote Todesspirale.
Eine absolute Todesspirale. Debt-Death Spiral. Ah. Schulden-Todesspirale. Ja. So, und der Trump, sein Mastermind-Move war, es war wirklich ein Geniestreich, war eigentlich, die Federal Reserve und alle dazu zu bringen, es gibt ja zwei Kapitalmärkte. Der sicherste Safe Haven sind eigentlich immer diese Staatsanleihen, diese 10-jährigen. Und Konkurrenz dazu sind immer die Aktien, Krypto und Investmentfonds. Das ist quasi das risikohaftere, aber profitablere. Und 10-jährige Staatsanleihen sind das sicherste. Und
das ist so fast schon Goldstandard immer gewesen.
Gold, mehr als Gold. Gold kommt danach. Das heißt, du hast die dreifache Reihenfolge ist Aktien, Immobilien und so weiter, dann hast du 10-jährige Staatsanleihen und das Paranoideste ist Gold und Cash. Das ist quasi das sicherste, hat aber keinerlei wirtschaftliche Aktivität. Das heißt, diese drei Levels gibt's, je nachdem, wie paranoid die Menschen sind. Wenn die gar kein Vertrauen mehr und Hyperinflation haben, dann kommt Gold und Cash. So, und was der Trump mastermindmäßig gemacht hat am 2. April war, einen Crash zu kreieren, indem er die Erwartungen von diesen reziproken Zöllen komplett sich damit den Arsch abgewischt hat.
Kannst du mal reziprok erklären für die...
Genau, also der Trump sagt seit 3 Monaten, April 2nd is going to be Liberation Day. Whatever they charge us, we charge them. Das haben alle gedacht, inklusive mir.
Ja, das ist so ein bisschen augenmäßig, dieses Zeug. Genau.
Spiegel,
ja. Du machst mich, ich mach dich und das führt dir automatisch dann zu einer, ist ja logisch, zu so einem...
Parität.
Parität. Auf der Ebene, aber weltwirtschaftlich gesehen, zu einem Arschfick, der die Ökonomie überall schrumpfen lässt.
Nein, nicht, nochmal, nein.
Also in jedem der Länder, was mit Zöllen behangen wird, schrumpft doch logischerweise der Absatz, wenn der Export runtergeht.
Nein, langsam.
Oder worauf willst du hinaus?
Ich will darauf hinaus, dass wenn es wirklich reziprok wäre, dann sind eigentlich alle anderen, weil USA der größte Konsumermarkt ist.
Alle mitgefickt.
Nein. Wenn das wirklich reziprok wäre, ich spiegel alles, dann müsste das eigentlich nur dazu führen, dass alle Länder der Welt ihre Zölle fallen lassen. Dann hat man wirklich einen Freihandel.
Ach so, du meinst, wenn du jetzt nach dieser absoluten Adam Smith-Theorie oder sowas gehen würdest.
Nein, das war das Ziel von Trump. Weil zum Beispiel, wenn du ein Auto in die USA exportierst, zahlst du 2,5%, dann gehört das Auto dir, kannst du rumfahren, fertig. Das ist, wenn du ein europäisches Auto rüberkommt. Aber das Problem ist, dass wenn Amerikaner ihre Autos hier rüber schicken, dann zahlst du einmal 10% Zoll, schon mal das Vierfache, und on top kommt dann noch diese Mehrwertsteuer. Dann hast du 30%. Und das ist quasi diese Ungleichheit bei den beiden. So, und er sagt dann, ey, that's unfair, logisch, weil diese 30% ja voll der Arschweg sind. Und diese Mehrwertsteuer ist an sich deswegen so faszinierend, weil eigentlich sollte man denken, dass die jeder zahlt. Aber eigentlich kriegst du die ja erstattet. Und zwar, wenn BMW und sowas hier im Inland Autos kaufen, dann zahlt man ja die Mehrwertsteuer. Aber wenn man sie exportiert, ist es ja mehrwertsteuerfrei. Das heißt, diese Mehrwertsteuer ist so ein geniales Mittel, dass der Export quasi begünstigt wird, aber der Import verteuert. Und das ist mir nie bewusst geworden, bevor der Trump das gesagt hat. Der hat gesagt, the VAT system.
Ja, aber man muss aber zu deiner Verteidigung sagen, du hast bis heute nicht gecheckt, wie oft diskutieren wir wegen Mehrwertsteuer. Ich habe das nur noch mal erklärt. Ich habe dir 100 Mal in deinem Leben, wo es um so einfache Mini-Abrechnung von Shows ging, versucht zu erklären, dass die Mehrwertsteuer eben nichts ist, was man abziehen kann, weil es ein durchlaufender Posten ist im Inlandesgeschäft. Die Mehrwertsteuer wird erst dann
noch tragfähig
mit beim Auslandsgeschäft.
Es kommt noch was dazu. Es ist ein durchlaufender Posten.
Für Deutsche an Deutsche.
Unternehmer.
Genau. Privatpersonen können die nicht, die müssen die zahlen.
Richtig.
Das ist quasi wie eine Verteuerung für Privatpersonen.
Danke. Geil gesagt. Genau. Und der Amerikaner hat das eben nicht.
Ja.
Das heißt, wenn ein deutscher Privatbürger ein Chevrolet bestellt, dann bekommt der 30% Faust hinten rein. 10% Zoll und Mehrwertsteuer, die er nicht zurückkriegt. Wenn ein Amerikaner Privatbürger bei einem BMW bestellt, zahlt er nur 2,5% und 20% Rabatt, weil er diese Mehrwertsteuer nicht bezahlt. Und das ist quasi diese Imbalance.
Wenn er ein Unternehmer ist.
Nein, Privatperson! Eine US-Privatperson, wenn ein Tourist...
Wieso? Wenn er für den Privatperson gilt immer brutto.
Nicht der im Ausland.
Netto ist nur für Unternehmer.
Nicht im Ausland. Das ist ja der ganze
Sinn. Ja, aber wenn er ein deutsches Auto bestellt.
Ja.
Wenn ein Amerikaner einen deutschen BMW bestellt, dann bestellt er den nicht netto, sondern brutto.
Nein, netto.
Wenn er Unternehmer ist, als Privatperson?
Nein, Privatperson. Warum? Das ist ja der Sinn von, also wenn ein Tourist, das ist ja der ganze Sinn von Global Blue und dem Ganzen. Ich kenne mich doch aus damit, ich habe einen schwarzen Gürtel. Wenn ein Tourist, mein marokkanischer Onkel herkommt, der kommt hierher und bei der Ausfuhr bekommt er einen Stempel und dann zahlst du nur noch netto. Und wenn du es dir direkt in die...
Bist du sicher?
Bro, ich mach das doch die ganze Zeit.
Ja, aber Schweiz, ist das tatsächlich...
Wenn ich nicht jetzt, EU-Land, Drittland.
Warte, pass auf. Wenn ich frage ChatGPT so wie du immer, wenn ich als Amerikaner ein Auto in Deutschland kaufe, erhalte ich den Nettopreis oder Bruttopreis?
Tja.
Bruttopreis, Fragezeichen, ich wiederhole sogar nochmal hier, Bruttopreis, Fragezeichen, muss ich 19% Mehrwertsteuer zahlen oder nicht? Internet wird durchsucht.
Ich hoffe, du bist bei ChatGPT.
Ey, seit diesem Update, seit ich dieses auf 4.0 mir geholt habe für 4 Monate, er macht es. Also mittlerweile.
Das ist richtig mein geil.
Zweitbester Freund. Seit du weg bist, sogar mein bester Freund, leider. Wenn Sie als, was heißt weg, du bist zurück, mit Freund, zurück. Wenn Sie als US-Staatsbürger ein Auto in Deutschland kaufen, hängt es von Ihrem Wohnsitz und Ihren Absichten Wohnsitz, ab, natürlich, ob Sie eine deutsche Mehrwertsteuer von 19% zahlen oder nicht. In Deutschland wohnen, Wohnsitz in Deutschland 19%.
Jamie. Normal.
Wohnsitz in Nicht-EU-Land. Nachweis der Ausfuhr. Sie müssen als Verkäufer überlegen, dass das Fahrzeug tatsächlich in die USA ausgeführt wird. Da, in dem Moment erhalten Sie 90% Mehrwertsteuer beim Zoll zurück.
Genau. Hamburger Hafen.
Hier. Genau. Und es gibt noch einen Sonderfall, wenn du US-Militärangehöriger in Deutschland bist.
Kriegst du es auch zurück. Genau.
Das musst du entweder nach Deutschland ausführen oder du musst quasi zeigen, ich bin Amerikaner, nutze es in Deutschland, weil ich hier für die Amis arbeite.
Das ist was anderes.
Und dann darf ich es aber auch benutzen.
Richtig, dann bekommst du auch Steuer zurück.
Genau.
Also ich kenne das ja.
Das heißt, es reicht eigentlich, Amerikaner in Deutschland zu sein und kriegst die...
Nein. Doch. US-Militär.
Wenn du beim Militär bist.
Richtig.
Aber welche Amerikaner sind freiwillig in Deutschland, die nicht beim Militär sind?
Viele, die arbeiten oder so.
Nimm mir einen, der hier ist. Kennst du einen einzigen US-Staatsbürger, der hier lebt, der nicht beim Militär ist? Also ich kenne ein paar, die sind alle entweder da hinten, weißt du, Rammstein, oder ich kenne hier vom NATO-Stützpunkt tatsächlich einen. Den hätte ich mal gerne als Gast.
Genau, ich kenne das ja, weil mein Onkel aus Marokko, der kommt immer hierher, kauft hier die Autos und dann geht er zum Frankfurter Hafen und dann machst du dort einen Stempel und dann kriegst du die Mehrwertsteuer zurück. Das heißt, wir haben einen US-Privatbürger, der einen insgesamt 30% Rabatt im Vergleich zum deutschen Privatbürger hat. Und das sagt natürlich der Trump, dass das ja hart unfair ist, weil diese Mehrwertsteuer ist sowas Faszinierendes, dass das quasi den Exportler begünstigt, aber den Importler fickt. So, das ist ja privat. Als Unternehmer ist es dir scheißegal. Das heißt, wenn du quasi ein Firmenauto, angenommen, wir kaufen einen Tesla, einen neuen, in den USA, weil jetzt der Wechselkurs so geil ist für den Dollar, dann zahlst du nur 10%, die Mehrwertsteuer kriegst du zurück. Aber immer noch das Vierfache von dem, was ein Amerikaner zahlt. Und das ist quasi dieses ganze...
Noch besser ist, wenn ein amerikanischer Staatsbürger den dort kauft und der einfach nur rüberfährt, privat. Dann muss er eigentlich nur den Transport bezahlen. Weil wenn er ihn gekauft hat, der da drüben ist, privat, kann er ihn ja verschenken, wen er will, kann er nach Deutschland bringen.
Nee, da musst du es versteuern.
Wieso denn?
Naja, wenn der den rüberbringt, dann muss er am Zoll angeben, ob er ein sogenanntes Transitformular hat. Das heißt, du wirst am Zoll gefragt...
Ja, aber du brauchst nur jemanden, der eine Fähre hat, theoretisch. Wenn du drauf fährst, runter fährst. Also ich kenne Leute im Saarland, die lassen dir jedes Auto zu, ohne es zu sagen, auf welchem Amt. Das juckt kein Schwein. Auch auf der TÜV-Plakette kannst du einfach eine Kiste Opels geben, kriegst du TÜV. Du brauchst nur jemanden, der das Auto per Fähre rüberbringt. Das ist das einzige Problem. Wenn du das schaffst, lasse ich dir den zu. Kurz weghören, wenn er aus dem Saarland kommt.
Langsam, wenn du ein Auto zulässt, was brauchst du dafür? Du brauchst einen Fahrzeugschein?
Ein Fahrzeugschein und bei einem älteren Auto, was von der Werkstatt kommt oder so, dann gucken die natürlich auch noch wegen TÜV und allem.
Aber langsam, ein Fahrzeugschein ist denn ja amerikanisch und nicht deutsch.
Naja, du könntest. Boah, Digga, können wir das für nicht die Kameras
laufen? Nee, aber gibt es da echt eine Lösung?
Theoretisch brauchst du nur jemanden, der korrupt ist auf dem Amt.
Ah ja, korruptes Amt, okay. Ja, nein, aber wenn du eine Polizeikontrolle hast und die sagen, Fahrzeugpapiere bitte. Und dann sehen die diese amerikanischen Fahrzeugpapiere. Spätestens da
fliegt es. Einfach nur ein Cousin auf dem Amt.
Nee, aber auch bei den Bullen. Wenn du doch eine Personenkontrolle hast.
Wieso? In dem Moment, wo es zugelassen ist, ist das doch so, als hättest du es bei Tesla gekauft selber. Als ob du es im Autohaus holst oder ob du es von einem Schiff holst, wo es vom LKW gefallen ist.
Das, was im Tesla ist, dieses grüne kleine Papier. Dieses Fahrzeugschein, der ist doch von einem deutschen Amt ausgestellt.
Genau, und so einen muss dir jemand ausstellen auf ein Auto, was du hast. Theoretisch kann dir jedes Amt in Deutschland einen Fahrzeugschein ausstellen auf ein geklautes Auto. Ist mal rein, du kannst jetzt da hingehen, wenn Bushido next mehr ist und klaust ihm seinen Lamborghini. Sorry, Bushido. Tja, die Kinder, behalte deine Kinder, deine Frau, aber ich hätte gerne deinen Lamborghini. Klaust du den, dann dein Cousin arbeitet auf dem Amt. Hallo, Herr Baby, bitte mir, mach dir so einen Stempel, zack, hast du das geklaute Auto zugelassen. Du meinst, wie Clans arbeiten.
Und mit dem Fahrzeugschein kriegst du dann die Plakette.
Genau, wenn du den Fahrzeugschein hast, ist es in Deutschland registriert, ist wie Geburtsurkunde für das Auto. Wenn du Geburtsurkunde hast, ich bin Deutscher, kannst du mit der Geburtsurkunde deinen Perso holen, deinen Reisepass und ab da immer wieder mit dem Dokument den nächsten holen. Dein erstes Dokument ist die Geburtsurkunde. Und so ist das erste Dokument beim Auto der Fahrzeugschein, den brauchst du.
Ja, das würde ich gerne bei
Tesla machen. Wenn nicht, kannst du ja geklaut sein. Ohne Fahrzeugschein bist du ja nicht der Halter.
Das würde ich so gerne bei Tesla machen, weil Tesla gerade durch den Wechselkurs und durch niedrigeren Steuern ist der fast 40% günstiger als der deutsche Tesla. Das heißt, wenn man müsste jetzt einfach rübergehen, amerikanischen Tesla kaufen, als Unternehmerimport, dann kriegst du die Mehrwertsteuer zurück, dann hast du den richtig günstig bekommen. So, das will der Trump quasi, so das ist quasi der Sinn von den ganzen Zöllen. So, und der Sinn, warum er diese Zölle das aber.
Zölibat gibt
es. Genau. Und was geil ist, eigentlich ist das ein Mastermind-Move. Warte mal, wenn es wirklich reziprok wäre, jetzt kommt
wenn der Schluss. Wenn es so wäre.
Genau. Das heißt, wir dachten, er kopiert das und dann, wie die Deutschen ja, zum Glück nicht die Deutschen, also den Habeck und der Baerbock müsste man eigentlich Sprachverbot geben. Also
die haben sie doch jetzt. Hast du von denen was gehört die
letzte Zeit? Ja, also während der Trump macht diese reziproken
Zölle. Digga, weißt du, was passiert ist, seit du gegangen bist? Habeck ist weg, Scholz ist weg, Lindner ist weg,
Baerbock. Die sind immer noch da, weißt du das?
Ja, aber nur noch bis nächste Woche. Nächste Woche wird Merz vereidigt.
Ja, bis dahin kann man noch voll viel Schaden anrichten. Wie der Habeck zum Beispiel. Der Habeck, der Trump macht diese reziproken
Zölle. Die komplette Ampel ist weg.
Ja, zum Glück, Mann. Auf jeden Fall, und der Sinn, was natürlich dann was dann natürlich passieren würde, wäre, dass man quasi, wie die EU dann reagiert hat, okay, wir nehmen unsere Zölle auch runter. Weil USA ist ja am höheren Hebel. Weil die haben ja gegen alle ein Handelsbilanzdefizit. Das heißt, ich kaufe ja von dir. Und wenn ich sage, ich mache jetzt Zölle und du sagst, ich mache auch Zölle, das schadet ja dir 1000-mal mehr als mir, weil ich kaufe ja von dir. Das heißt, eigentlich wäre diese reziproke Zoll wäre eigentlich genial, weil dann alle Länder der Welt ihre Zölle fallen lassen. Das war die Erwartung. Der Trump benutzt KI, um alle Zollwerte der Welt.
Ja, der benutzt KI, aber das, was der hat in Bezug darauf, ist eher im Vergleich sowas wie Zöliakie, weißt du?
Nein, Moment, das war die Erwartung. Das ist ja nicht der Grund, warum die Börse gecrashed ist. Der Grund für den Crash war, also wenn die, wie ein Markt funktioniert ist, alle Investoren sehen ein Event, was auch immer passiert. Ob das jetzt
und wetten darauf, wird. Das ist wie ein Fußballspiel.
Richtig, nein, die erwarten etwas. Und je nachdem, was die erwarten, dann verkaufen die schon mal ihre Aktien.
Ja, oder wetten darauf in Form von
Hebelprodukten. Richtig, ganz genau. Aber jetzt kam dieser reziproke Zoll. Das heißt, die ganze Welt, inklusive mir, haben erwartet, okay, der Trump macht jetzt Copy-Paste auf alle Zölle der Welt und dann macht Trump so ein faires Zoll, globales Zollsystem, dass alle ihre Zölle senken und keiner mehr die anderen diskriminiert, wie wir es ja gerade eben mit den deutschen Autobauern gesehen haben, dass Deutschland extrem die Amerikaner benachteiligt mit Autoimporten durch diese legendäre duale Version von dieser Mehrwertsteuer. Diese Mehrwertsteuer ist wie so der Riddler. Das heißt, für einen Unternehmer ist das ja durchlaufender Posten, aber für einen Privatmann sind das ja einfach nur Kosten. Er hat keine Chance, die wieder zurückzukriegen. Und dieses System ist absolut genial. Ich habe es auch nicht gewusst, bis zu meinem heutigen Tag.
Aber deswegen sind wir eigentlich in Deutschland gar nicht so doof aufgestellt als Exportnation.
Nein, aber ich sag ja, es ist unfair den Amerikanern gegenüber. Darum geht's ja bei dem Ganzen.
Ja, es ist schon klar. Ich sag nur, der Trump ist, weil ich am Anfang immer dachte, er hat viele Berater, man sieht, dass er nicht gut beraten ist. Der ist komplett alter Mann, der alleine irgendwie im Kopf durch die Wand.
Nein, aber jetzt
kommt's. Jeden Tag per Dekret, per Livestream, irgendwie, der twittert und eine Sekunde später fällt irgendwas um.
Richtig, aber jetzt kommt der reziproke Zoll. Das heißt, wir haben am 2. April
gedacht. Du bist richtig in diesem reziproken Zoll festgegangen.
Nein, aber ich sag dir, warum er, was sein Plan war und was das mit den Schulden.
Ich check, was sein Plan war. Ey, wir müssen gleich zur Show, ne? Das klingelt schon. Egal, genau. Führt zu Ende.
Und genau, was sein Plan war, war, die Erwartung war, wir haben jetzt reziproken Zoll. Das Problem ist aber, dass als er diese Zölle verkündet hat, war das einfach 10% auf alle Minimum. Und das ist ja nicht reziprok, sondern er hat einfach
pauschaliert, ja.
Genau, Shotgun genommen auf alle, aber hat es reziprok genannt. So, und dieser Scam, der passiert ist.
Wie geht's jetzt um die Ohren?
Genau, dieser Etikettenschwindel hat dann bei den weltweiten Finanzmärkten dafür gesorgt, fuck, das ist nicht reziprok, das ist einfach Zoll auf alles. Und dann hat das diesen Crash herbeigeführt, den er ja wollte. Weil was dann passiert ist, wenn dieser Crash bei Aktien, Krypto und Immobilien passiert, die flüchten dann alle in die 10-jährigen Staatsanleihen. Und das hat dazu geführt, dass dieser Zinssatz von 4,5% auf 3,8% gecrashed ist. Das heißt, durch diesen Crash, durch diesen 6%
Zinssatz kann er seine Schulden besser zurückzahlen.
Genau, sollte eigentlich sein. So, das war der Masterplan. Das Problem ist aber beim Masterplan, dass er nur so lange passiert, solange es geheim ist. So, und dann, ist, als das passiert ist, haben erstmal Secretary Scott Bessent, alle haben sich High Fives gegeben, ja, wir haben es geschafft. Das Problem ist aber dann, als er gesagt hat, they're kissing my ass, und China hat dann hocheskaliert mit ihren Zöllen, China hat ja darauf geantwortet, und das hat dann dazu geführt, dass China, Japan und so weiter ihre Staatsanleihen abverkauft haben. Und dadurch, dass sie die abverkauft haben, haben die dann dafür gesorgt, dass die Zinsen wieder gestiegen sind und jetzt ist quasi auf der Stelle rumgelaufen und jetzt hat der es 90 Tage pausiert. Das heißt, der Plan an sich war ein Geniestreich. Das war wirklich genius, als ich das im Livestream gesehen habe. Aber
auf dem Papier aber nur. Nur auf dem Papier.
Ja, weil das Problem war, dass die, das hat darauf basiert, dass keiner reagiert. Damit dieser Bluff, damit die Federal Reserve quasi gezwungen ist, die Zinsen zu senken und die 10-jährigen Staatsanleihen, dass dann aus diesen 450 Milliarden Extrazinsen im Idealfall 100 Milliarden oder 50 Milliarden werden und so man nicht in diese
Du redest, danke für die Erklärung, du redest jetzt die ganze Zeit, wir müssen wirklich zur Show gleich noch zurück. Ah, ja, okay. Du redest die ganze Zeit technisiert darüber. Was ich aber krass finde, jetzt aus der Perspektive von den Normalos, meine ganzen Homies, ne, die auch Vitamin X hören und vielleicht das ein oder andere Nvidia gekauft haben, die wegen uns Ripple und so gekauft haben, rufen mich heulend an, alles was ich hatte, hat sich halbiert.
Ja, halbiert.
Leute, erstens wichtig, wenn ihr zu Hause seid und eure Sachen sich halbiert haben, ihr habt den Verlust erst realisiert, wenn ihr verkauft, einfach halten,
richtig,
bis der Capitän euch in irgendeiner Folge in der Zukunft sagt, jetzt erst verkaufen.
Nein, einfach behalten.
Für immer behalten, ne? Für immer.
Einfach halten.
Für immer.
Einfach halten. Ich habe das im Livestream gesehen, mir das angeguckt und das Geile war, ich kenne das ja in der Schweiz. In der Schweiz ist 8,8% Mehrwertsteuer und das war's, auf alles. Auf einmal dreht er diese Tafel um und dann stand da bei Schweiz 62%. Als ich das gelesen habe, und Israel war auch ein geiler Benchmark im Livestream, das zu sehen, weil Israel hat ein paar, weil die dachten, okay, reziprok, Israelis sind ja Schlitzohre. Die haben gewusst, okay, reziprok, wir machen unsere Zölle jetzt schon auf Null. Die haben es ein paar Tage vorher alles auf Null gesetzt. Und dann hat man bei Israel aber auch 32% gesehen, dass diese Formel nicht reziprok war, sondern es war einfach Handelsbilanzdefizit geteilt durch Exporte. Und das hat dann quasi diesen ganzen Markt gecrashed und jetzt ist quasi diese unendliche Handelskriegsspirale mit China, weil China, alle anderen haben ja gecheckt, dass es ein Bluff ist. Die haben zum Glück nichts gemacht, aber China ist jetzt, hat quasi richtig in die Suppe reingespuckt. War guter Plan, aber zu undiplomatisch.
Deswegen. Guck mal, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt, ja, erstens guckt euch an, wie fresh der Gabriel ist. Das heißt, schön Supplements essen, AG1 trinken, frisches Obst, Gemüse, lecker, lecker, lecker. Zweitens, wenn ihr jemanden kennt, der Finanzexperte ist, sich auskennt, uns mal vielleicht in diesem Investment-Dschungel hier durchführen kann, schreibt uns, meldet euch bei uns, laden wir gerne mal einen Experten hier für die Couch an, hätte ich gesagt, Gabriel, oder?
Das ja, bitte, was. Kommt ne? Vorbei.
Dass wir irgendeinen Experten haben. Und drittens, wenn ihr noch geile Politiker habt oder Leute aus der Gesellschaft, die wir mal einladen sollen, schreibt. Wen?
Bitte.
Sarah Wagenknecht sind wir dran. Jan von Aken wollten wir vielleicht mal holen. Wie gesagt, Finanzexperte wäre toll. Und jetzt, Leute, offiziell, wir sind wieder zurück. Vitamin X im neuen Jahr. Es tut uns leid, aber seht es so, als wäre Januar. Gebrin,
thank
over
you.
And out.
Thank you.